Das Buch der Offenbarung kann unglaublich verwirrend und sogar verängstigend sein. Dabei ist weder das eine noch das andere gewollt. In der Tat liegt hinter den gewalttätigen und alarmierenden Bildern der Offenbarung eine Welt der Schönheit, wenn wir sehen, wie die selbstaufopfernde Liebe Christi über die Dunkelheit triumphiert, welche wir nur zu oft in unserer Welt antreffen. In unserer Predigtreihe Rettet die Offenbarung wollen wir genauer hinsehen, was der Apostel Johannes schrieb und weshalb er es schrieb. Wir wollen verbreitete Irrtümer ausräumen und die herrliche Zukunft feiern, welche uns das Buch verspricht. Guten Morgen, Woodland Hills. Ihr seht prächtig aus. Ah, schöne Sonnenbräune. Danke sehr. Ich möchte mit einem großen Dankeschön an Vanessa beginnen, die letzte Woche auftrat, und Nick Cunningham in der Woche davor. Sie waren super, nicht wahr? Fantastisch. Wir sind wirklich gesegnet mit diesen jungen Menschen, welche eine Leidenschaft für Gottes Reich empfinden und eine Begabung zum Reden haben. Ich bin ein wenig ihr Mentor. Es tut gut, etwas aus ihrer Perspektive zu hören. Ich schätze das wirklich. Das gab Shelley und mir zusammen mit unserer Kleingruppe die Gelegenheit, nach Mexiko zu reisen, um diesem fürchterlichen Winter hier ein wenig zu entkommen. Krass! Wir kamen am Freitagabend zurück, hatten soeben Temperaturen um die 30 Grad hinter uns gelassen. Ich war immer noch in kurzen Hosen und T-Shirt. Um 23 Uhr fahren wir unsere Einfahrt hoch, und da blockiert eine Schneeverwehung von 60 cm unsere Garage. Ich musste also in kurzen Hosen mit all unserem Gepäck durch die Kälte stapfen und fragte mich, warum leben wir eigentlich hier? Warum? Unsere Vorfahren sind schuld. Da fragt man sich einfach, wie dem auch sei. Es ist gut, wieder hier zu sein. Hier bei euch, ja. In der Kälte, nicht so sehr. Naja, auch das wird einmal aufhören. Ich möchte nochmals auf die Lebensmittelarbeit zurückkommen und die diesbezüglichen Bedürfnisse. Wir sind durch diese Partnerschaft gesegnet und ich mag diese Vision, welche Gottes Liebe für Menschen in Not auf konkrete Art und Weise manifestiert. Sie wird mehr und mehr zur Realität. Im letzten Jahr stiegen die Bedürfnisse um 30%. Zum Teil liegt das daran, weil sich die Information über unser Angebot verbreitet. Wir haben die einzige Lebensmittelhilfe in unserer Stadt, wo man drinnen warten kann, bis man die Lebensmittel erhält. Das zieht natürlich die bedürftigen Menschen an. Hier geht es um das Reich Gottes und wir müssen anpacken und tun, was wir können, damit es funktioniert, sei es mit Lebensmittelspenden, Geld spenden oder als freiwillige Mitarbeiter. Darum geht es im Reich Gottes. Außerdem möchte ich daran erinnern, dass wir diesen Monat das Projekt Daheim durchführen. Das bedeutet, dass unsere Gebäude jeden Abend zu einem Obdachlosenheim werden. Mir gefällt das total. Unsere Leute kommen hierher und dienen diesen Menschen. Das ist einfach ein Segen. Freunde, das ist Reich Gottes und ich bin sehr glücklich, dass das bei uns geschieht. Wir beginnen also unsere neue Predigtreihe, Rettet die Offenbarung. Ich bin begeistert. Es wird hoffentlich zum Augenöffner und sehr wirkungsvoll für euch. Das ist im Moment wirklich ein sehr wichtiges Thema. Die heutige Botschaft heißt eine Vision von Schönheit. Denn wir legen ein Fundament, welches aufzeigt, dass es eben genau darum im Buch der Offenbarung geht. Zu Beginn wollen wir uns einen kurzen Videoclip ansehen, wie aus wissenschaftlicher Perspektive die Welt und alles andere zu einem Ende kommt. Sehen wir ihn uns an. Das Universum hat begrenzte, nicht erneuerbare Ressourcen, über welche nur wenige nachdenken. Das Universum ist die ultimativ begrenzte Ressource. Ist sie einmal aufgebraucht, ist alles vorbei. Die Sterne, alle Welten, verschwunden. Die Sonne, die Galaxien und Planeten kollabieren alle in schwarze Löcher und dann verdampfen sie in Radioaktivität, so dass das ganze Universum mit Radioaktivität gefüllt ist und danach kann nichts mehr geschehen. In ungefähr 5 Milliarden Jahren wird der Wasserstoff in der Sonne aufgebraucht sein. Sie wird zum weißen Zwerg mutieren, dann langsam ins Zentrum der Galaxie versinken, vermutlich mit dem gigantischen schwarzen Loch dort verschmelzen. Das schwarze Loch wird noch etwa 100 Milliarden Jahre herumhängen, bevor es verdampft und sich in Form von Photonen überall hin ausbreitet. Danach wird weiter nichts mehr geschehen. Der Kosmos wird dann nur noch aus einem Meer von Photonen bestehen. Die maximale Entropie, die begrenzten Ressourcen unseres Systems total aufgebraucht. So ist es also. Ein Meer von Gleichheit, maximale Entropie, was buchstäblich das Nichts bedeutet. Alle Energie ist aufgebraucht, nun wird es nur noch ewige Dunkelheit geben, Vakuum und Leere, wo nie jemals wieder etwas geschehen wird, für immer und immer. Ich wünsche euch einen tollen Tag, Freunde. Gott segne euch. Bis nächste Woche. Ich muss euch sagen, dass sich dieses Szenario, welches in wissenschaftlichen Kreisen ziemlich einhellig vertreten wird, aus rein wissenschaftlicher Sicht wird dies so geschehen. Ich fand dieses Szenario nie wirklich befriedigend, weder auf persönlicher noch auf intellektueller Ebene. Sie behaupten, dass alle Materie im Universum, die ja einfach eine Manifestation von Energie ist, all diese Materie war einmal am Anfang in diesem superkondensierten Energieball konzentriert. Manche sagen, der war ungefähr so groß wie eine Vierteldollarmünze, andere sagen so groß wie eine 10-Cent-Münze und einige behaupten, er wäre nur so groß wie ein Stecknadelkopf gewesen. Alle Energie des Universums, diese Milliarden von Galaxien voller Sterne, waren alle in diesem Stecknadelkopf komprimiert. Dann explodierte er. Stellt man die Frage, woher kam der Stecknadelkopf, lautet die Antwort, der kam von nichts. Er war einfach. Er hat schon immer existiert. Der Stecknadelkopf existiert also einfach so, und dann explodiert er. Und diese Explosion war so enorm, dass es all die verwendbare Energie im Universum erzeugte. Als diese Energie sich zu bündeln begann, formte sie Sterne, Galaxien und Planeten. Und letztendlich geschieht alles im Universum immer noch unter dem Einfluss dieser ursprünglichen Explosion. Menschliche Wesen mit eingeschlossen. Unsere Hoffnungen, Träume, Erwartungen, Gedankenprozesse. All das lässt sich auf Moleküle herunterbrechen, welche aufeinander prallen wie Billardkugeln unter dem Einfluss des Urknalls. Das, was ich jetzt tue, nämlich zu euch zu sprechen, geschieht unter der Auswirkung der Kraft des Urknalls. Alles kommt von daher. Wie mir scheint, bleiben da einige Fragen ohne Antwort. Zum Beispiel, warum explodierte der Stecknadelkopf? Jede Auswirkung hat eine Ursache. Die Explosion ist eine Auswirkung. Sie muss also eine Ursache haben. Das ist eine grundlegende Annahme in der Wissenschaft. Jede Ursache hat eine Auswirkung und jeder Auswirkung liegt eine vorhergehende Ursache zugrunde. Was also hat diese Explosion verursacht? Warum explodierte er nicht früher? Eine Ewigkeit früher. Er war ja schon immer. Warum explodiert er genau dann? Was hat sich geändert? Irgendetwas muss sich verändert haben, da er ja nicht früher explodierte. Im Laufe der Jahre hatte ich Gelegenheit, diese Frage verschiedenen atheistischen Wissenschaftlern zu stellen. Die Antwort, welche ich immer erhalte, lautet, diese Frage macht keinen Sinn, denn Zeit beginnt mit dem Urknall. Es gibt kein Vorher, damit beginnt sie. Aber mir scheint, dass diese Frage schon Sinn macht, da jede Auswirkung eine Ursache hat. Die Explosion ist eine Auswirkung? Was hat sich also geändert? Warum geschah es nicht früher? Diese Frage macht Sinn. Wenn mir jemand sagt, dass sie keinen Sinn macht, bleibt mir nur die Vermutung, dass er damit sagen will, ich habe keine Antwort darauf. Es ist keine vollständige Theorie. Etwas fehlt. Ich bin nicht grundsätzlich gegen die Idee eines Urknalls. Betrachtet man die Galaxien und Sterne, sieht man, wie sie sich voneinander entfernen. Je weiter hinaus man sieht, desto schneller breiten sie sich aus. Kehrt man die Zeit um, dann scheint alles auf eine anfängliche Explosion hinzuweisen. Gut, damit habe ich kein Problem. Aber die Theorie ist unvollständig. Es braucht weitere Erklärungen. Und das Ende, welches Sie voraussehen, bei dem gemäß dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik alles endet, alle verfügbare Energie aufgebraucht wird und man zum Hitzetod, einem Gleichgewichtszustand, dem buchstäblichen Nichts kommt, für alle Ewigkeit, das bedeutet, dass dieses Ding, welches wir Existenz nennen, nicht mehr ist als ein Schluckauf. Es ist ein Schluckauf zwischen zwei Meeren des Nichts. Das erste Meer des Nichts dauert eine Ewigkeit und beinhaltet einen Stecknadelkopf superkomprimierter Materie. Und das zweite Meer des Nichts hat nicht einmal das. Da ist also nichts mit einem Stecknadelkopf, dann eine Explosion und wir, und danach ist nichts. Sogar mehr nichts als am Anfang. Da fehlt einfach der Zusammenhang. Etwas fehlt in dieser Geschichte. Eine einmalige Angelegenheit, ein Rülpser, und da sind wir. Außerdem ist es sehr deprimierend, wenn man darüber nachdenkt. Man hat das Gefühl, dass da etwas einfach nicht stimmt. Des Weiteren erklärt es nicht, dass es uns Menschen gibt. Wir sind rationale Wesen mit moralischen Überzeugungen, wir sind zielbewusst, wir haben Ziele und sehnen uns nach Sinn. Aber in diesem Szenario passen wir überhaupt nicht zur Natur. Wir sind Missbildungen der Natur. Wir passen nicht dazu. Unsere Umwelt steht im Gegensatz zu dem, was uns Menschen ausmacht. Wir sind moralische Wesen, aber leben in einem amoralischen Universum. Wir sind rationale Wesen, leben aber in einem irrationalen Universum. Wir sind zielorientierte Wesen, leben aber in einem ziellosen Universum. Was wir sind, steht im grundsätzlichen Widerspruch zur Realität. Und dann muss man noch folgende Frage stellen. Wie konnte die Natur mittels dieser großen Explosion Wesen wie uns hervorbringen, welche grundsätzlich im Widerspruch zur Natur stehen? Normalerweise tut die Natur so etwas nicht. Wir haben Sehnsüchte, die über das hinausgehen, was uns die Natur geben kann. Wie konnte so etwas geschehen? Wie konnte die Natur durch natürliche Prozesse auf natürliche Weise Wesen hervorbringen, welche Sehnsüchte haben, die sie nicht erfüllen kann und mit welcher wir in grundsätzlichem Widerspruch stehen? Etwas stimmt bei diesem Szenario nicht. An der Wurzel des Problems liegt Folgendes. Man kann nicht etwas aus nichts hervorbringen. Man kann nicht nichts haben und dann, boom, ist plötzlich alles da. Nein. Wenn da etwas ist, dann muss schon immer etwas existiert haben. Und offensichtlich gibt es etwas, denn ich stehe hier vorne und rede zu euch. Daher muss es auch schon immer etwas gegeben haben. Aber Materie ist kein guter Kandidat dafür. In der Tat ist es ein unmöglicher Kandidat dafür, denn wie wir wissen, ist Materie einfach nur eine Manifestation von Energie und die geht zu Ende. Sie läuft aus. In ihrem Wesen ist sie nicht ewig. Es muss etwas Ewiges geben, aber es kann nicht der physische Kosmos sein oder sonst etwas Physisches. Und da kommt nun die Bibel dazu. Und ich glaube nicht, dass diese Geschichte im Wettstreit mit der Wissenschaft steht. Sie füllt einfach die Lücken. Es gibt einen Gott, dessen ureigenes Wesen die Existenz ist. Er ist ein unerschaffenes Wesen und dieser Gott erschuf alles, was wir jetzt sehen. Ob er den Stecknadelkopf mit superkomprimierter Materie verwendete oder nicht, weiß ich nicht. Aber er erschuf alles, was existiert und er erschuf es für einen Zweck und mit einer rationalen Struktur. Nun können wir verstehen, wie wir sind und weshalb wir so sind, wie wir sind. Weil wir nach Gottes Bild erschaffen sind, wie die Bibel sagt. Wir sind moralische Wesen, weil er auch ein moralisches Wesen ist. Wir haben Ziele und Absichten, weil er ein zielbewusstes Wesen ist. Wir sind rational, weil er ein rationales Wesen ist. Wir sind kleine Beispiele dessen, wer er in unendlichem Maße ist. Er erschuf diese Welt mit einem Sinn und Zweck, anstatt nur als irrationalen Rülpser zwischen zwei Meeren des Nichts. Die Bibel sagt uns, dass Gott mit diesem Ding, genannt Existenz, eine Liebesgeschichte erschuf. Und es ist die großartigste Liebesgeschichte, die je erzählt wurde. Und er erschuf diese Welt mit einer rationalen Struktur. Deshalb können wir Dinge herausfinden. Deswegen ist Wissenschaft möglich. Das Wesen der Dinge hat eine rationale Struktur. Wir können der Natur Fragen stellen, wenn wir die Sprache der Natur, nämlich die Mathematik, erlernen. Wir können der Natur Fragen stellen und erhalten Antworten. Das ist schwierig zu erklären, wenn man denkt, das seien alles nur zufällig zusammenprallende Moleküle. Einstein nannte das, bevor er zum Glauben an Gott kam, die unbegreifliche Begreiflichkeit des Universums. Er konnte nicht begreifen, wie es möglich ist, dass wir das Universum begreifen können. Beim Untersuchen der Natur setzt unser Verstand nämlich voraus, dass diese eine verstandesähnliche Eigenschaft besitzt. Nimmt man an, dass sie von einem rationalen Gott erschaffen wurde, dann kann man das verstehen. Denkt man aber nicht so, wird es unbegreiflich. Und alles hat einen Zweck. Und die Bibel, gleich wie die Wissenschaft, sagt uns, dass die uns bekannte Welt zu einem Ende kommt. In dem Punkt sind sie sich einig. Die Frage ist, wie wird sie enden und wird das einen Sinn haben? Die Schrift sagt, ja, das wird einen Sinn haben. Aber sie wird wirklich zu einem Ende kommen. Doch statt einem Ende als unendlich leeres Nichts, Dunkelheit, totales Meer der Gleichheit, Hitzetod, anstatt dieser traurigen Geschichte sagt uns die Bibel, dass das Ende herrlich sein wird. Diese gefallene Schöpfung wird nämlich erlöst und wird zur perfekten Schöpfung, zu der Schöpfung, die Gott schon immer wollte. Erst dann beginnt das wahre Vergnügen. Aus biblischer Sicht ist das, was wir Existenz nennen, nicht nur ein irrationaler Schluckauf zwischen zwei Meeren von ewigem Nichts. Vielmehr ist es eine Vorbereitung für das, was wirklich zählt. Diese Existenz ist eine Art Probestadium, welches uns auf das vorbereitet, was wirklich zählt. Und wenn die wirkliche Realität kommt, wird sie, wie uns die Schrift sagt, unvorstellbar herrlich sein, unvorstellbar schön. Es ist eine Vision absolut totaler Schönheit. Und das ist der Grund, weshalb wir Sehnsüchte haben, die über das hinausgehen, was uns diese Welt geben kann. Wir wurden erschaffen für und sehnen uns nach der Schönheit Gottes. Wir wurden für Gott erschaffen, um mit ihm in einer Beziehung zu stehen, um an Gottes Schönheit Anteil zu haben. Danach sehnen wir uns. Bis wir das erreichen, wird ein Teil unseres Lebens leer und unbefriedigt bleiben. Wir sehnen uns nach der Ewigkeit. Wir sehnen uns nach dem Leben mit Gott. Das herrliche Ende wird kommen, wenn diese Beziehung vollständig ist, und die wird für immer und ewig fortdauern und wird wunderschön sein. Also, ein ganz anderes Szenario. Die Bibel erzählt eine andere Geschichte. In dieser Predigtreihe geht es um die biblische Sicht dieses Endes, wie alles zu einem Abschluss kommt. Eigentlich ist das nicht wahr. Ich habe soeben gelogen. Denn 5 der 7 Wochen über das Buch der Offenbarung drehen sich um etwas anderes. Viele Leute denken, es drehe sich um das Ende der Welt. Sie lesen das Buch der Offenbarung wie eine Art Kristallkugel, in welcher man die letzten paar Jahre der Weltgeschichte sehen kann und wie das Ende sein wird. In dieser Reihe werden wir aufzeigen, dass das nicht das Hauptthema der Offenbarung ist. Sie enthält zwar ein paar Dinge über das Ende und die sind herrlich. Aber sogar das steht nicht mit dem Zweck da, uns detaillierte Informationen zu vermitteln, sondern um uns zu motivieren, auf eine bestimmte Art und Weise zu leben. Wie wir sehen werden, dreht sich das ganze Buch der Offenbarung um die Gegenwart, um gegenwärtige Realitäten, darum, was es bedeutet, Gott treu zu sein. Wenn ihr also aus einem Umfeld kommt, das euch das Kristallkugelmodell der Offenbarung gelehrt hat, ich zumindest kam aus einem solchen Umfeld, und das ist für die meisten von uns der Fall, dann bitte ich euch, geduldig bis zum Schluss zuzuhören. Ich verstehe eure Perspektive und respektiere sie. Diese Predigtreihe wird ihr entgegenstehen. Ich ermutige euch einfach, mit einer offenen Einstellung zuzuhören. Es kann sein, dass ihr am Schluss nicht mit mir einig geht. Das geht in Ordnung. Hier ist wohl kaum jemand, der mit mir in allem übereinstimmt. Ihr liegt ja in vielem falsch. Uns geht es nicht um Gruppendynamik, wo alle genau gleich denken müssen. Aber ihr wisst nicht einmal, womit ihr nicht einverstanden seid, wenn ihr nicht bis zum Schluss zuhört. Hört also zu, verarbeitet es und dann sehen wir, wo wir landen. Ich habe Folgendes beobachtet. Alle zwei Jahrzehnte, so scheint es, überfällt uns in Amerika und zum Teil auch in Europa etwas, das manche apokalyptisches Fieber nennen. Aus irgendwelchen Gründen werden Christen und auch andere Leute wie besessen vom Ende der Welt. Jedes Mal, wenn das geschieht, ist die Offenbarung im Zentrum und die Menschen starren in die Kristallkugel, um die Details herauszufinden. Es gibt Leute, die sich ständig damit befassen, die sogar davon leben. Aber von Zeit zu Zeit erfasst es die ganze Kultur, etwa alle zwei Jahrzehnte. Ich fand mitten in solch einer Periode zu Christus, mitten in den 70er Jahren, 1974, gerade als Hal Lindsey sein Buch Alter Planet Erde wohin veröffentlichte. Es war ein Bestseller, den alle lasen. Beängstigende Filme wurden produziert, wie zum Beispiel Wie ein Dieb in der Nacht. Larry Norman brachte sein beängstigendes Lied. Das Leben ist voll Kanonen und Krieg, alle werden zu Boden getrampelt. Ich wünschte, wir wären alle bereit. Die Menschen wurden mittels Angst zu Gott gebracht. Der Antichrist kommt, wenn du ohne Jesus bist, holt er dich. Wir glotzten sehr viel in diese Kristallkugel. Meistens, wenn wir die Bibel lasen, war es Offenbarung. Und wir hatten alles herausgefunden. Wir wussten, dass Henry Kissinger der Antichrist war. Wir konnten das beweisen. Und wir wussten, dass das zehnköpfige Biest in der Offenbarung den zehn Köpfen der Europäischen Union in den 70er Jahren entsprach. Und wir wussten, dass sie einen Computer mit dem Namen Das Biest hatten, welcher Teil der Weltregierung sein würde. Und die Strichcodes, welche gerade entwickelt wurden, gehörten auch zu der Welteinheitsregierung, welche der Antichrist übernehmen würde. Wir wussten, dass das Ende höchstens noch ein oder zwei Jahre entfernt war. Wir würden dann entrückt werden. Das ist der Glaube, dass die Christen in den Himmel gesaugt würden und dann die Erde im Nu zur Hölle ginge. Da wir dann aber nicht mehr da sind, kann uns das auch egal sein. Wir evangelisierten die Leute mit dem Satz, bist du bereit für die Entrückung? Bist du bereit für die Entrückung? Du willst da wirklich mit hochgesaugt werden, denn wenn wir einmal weg sind, dann wird es übel. Wir fanden überall in der Offenbarung Prophetien über Helikopter, Atombomben, Laserkanonen, Russland, Gog und Magog, über China und so weiter. Wir waren völlig sicher. Wie mir scheint, sind wir wieder in einer solchen Zeitperiode. Das betrifft nicht nur die Christen. In den letzten zwei Jahren produzierte Hollywood etwa ein Dutzend Filme über das Ende der Welt. Apokalyptische Filme. Die Leute werden davon gepackt. Apokalyptisches Fieber geht um. Viele Leute starren in die Kristallkugel. Die Buchreihe Finale, die letzten Tage der Erde, war auf der New York Times Bestsellerliste. Viele Millionen Exemplare wurden verkauft. Warum verkaufen sich meine Bücher nicht derart gut? Sie basiert auf dem Kristallkugelmodell der Offenbarung. Das verkauft sich wie verrückt. Sie machten einen Film daraus. Ich habe ihn nicht gesehen, aber er heißt Left Behind und soll angeblich nicht gerade der beste Film sein. Hollywood produziert jetzt eine neue Version mit Nicolas Cage in der Hauptrolle davon. Left Behind mit Nicolas Cage. Ich hoffe wirklich, dass sie Al Pacino als Antichrist bringen. Der wäre super als Antichrist. Der muss diese Rolle haben. Die passt total zu ihm. All das liegt in der Luft. Darüber reden die Leute. Ich werde ständig bezüglich Prophetien und dem Buch der Offenbarung gefragt. Und Verschwörungstheorien, welche mit all den Endzeitfragen zusammenhängen, explodieren regelrecht. Überall kursieren Verschwörungstheorien. Die Illuminati sind zurück. Das ist wieder Mode. Ich werde gefragt, denkst du, dass Obama die Welteinheitsregierung ins Leben ruft? Das ist eine der Theorien, er und die Clintons. Sie würden die Weltregierung gründen. Ist er der Antichrist? Sie versuchen das mit gewissen Versen in der Offenbarung in Verbindung zu bringen. Im Prinzip ist immer derjenige, den du hast, der Bösewicht, der die Welt regiert, der Antichrist. Das kursiert überall. Und das ist einer der Gründe, weshalb wir diese Predigtreihe halten. Etwas, das mich am meisten betroffen macht, ist die Tatsache, dass diese Besessenheit mit der Kristallkugel-Sichtweise der Offenbarung in gewissen konservativen christlichen Kreisen die Einstellung der Leute beeinflusst. Wie mir scheint, mögen sie den Jesus der Offenbarung gemäß ihrer Lesart, diesen das Schwert schwingenden Krieger, mehr als den Jesus der Evangelien. Und sie imitieren diesen Jesus ihrer Lesart der Offenbarung mehr als den Jesus der Evangelien. Und es kursiert eine Art Schadenfreude, dass es ihre Feinde trifft, wenn Jesus wiederkommt. Er kommt zurück und er ist wütend. Habt ihr diese Autoaufkleber gesehen? Jesus kommt zurück und ist total sauer. So denken sie, unsere Feinde werden bestraft, sie werden im Feuer brennen, das Biest wird sie auffressen, das wird super. Und wir werden vom Himmel aus zusehen und klatschen, yeah, nur zu. Da möchte man sagen, Freunde, das widerspiegelt überhaupt nicht die Einstellung von Jesus, wie wir sie im Neuen Testament finden. Ich denke, dass diese Predigtreihe sehr, sehr nötig ist. Wir hoffen, dass sie uns hilft, die Offenbarung so zu lesen, wie sie ursprünglich gedacht war. Frei zu sein von Kristallkugelinterpretationen, frei zu sein von dieser Besessenheit mit der Zukunft. Und wir hoffen, dass wir den schönen Einfluss dieses tiefgehenden Buches fühlen können. Mir ist aufgefallen, dass das apokalyptische Fieber den Leuten mit der Zeit zum Halse heraushängt. Zumindest bei mir war das der Fall. Während etwa 15 Jahren wollte ich überhaupt nichts mit der Offenbarung zu tun haben. Ich begriff, wie subjektiv unsere Interpretationen waren, wie sehr das alles nur Vermutungen waren. Es schien mir total unrelevant zu sein. Ich fragte mich, wozu Gott ein Buch inspirieren würde, welches man erst in den letzten paar Jahren der Weltgeschichte wirklich verstehen kann, dann, wenn es sowieso zu spät ist. Was ist der Sinn davon? Ich hielt mich mehr oder weniger vom Buch der Offenbarung fern. Erst vor etwa 20 Jahren, etwa um die Zeit, als wir die Gemeinde Woodland Hills gründeten, stieß ich zufällig auf einige akademische Werke, welche eine Perspektive über die Offenbarung enthielten, von der ich nie etwas gehört hatte. Und das Buch wurde plötzlich lebendig für mich, im Laufe der Jahre immer mehr. Ich begann zu verstehen, wozu dieses Buch geschrieben wurde, mit welcher Art Buch wir es zu tun haben, zu welchem Literaturgenre es gehört und was die Hauptaussagen sind. Ich erlebte, wie dieses Buch, welches bei wörtlicher Lesart so beängstigend wirkt, wenn man es so liest, wie diese Gelehrten sagen, ebenso wie es gedacht war, dann wird es überhaupt nicht beängstigend, sondern schön und verheißungsvoll. Liest man es oberflächlich und wörtlich, dann scheint es von der Zukunft zu handeln. Aber ich hoffe, dass wir verstehen werden, dass es in Wirklichkeit vor allem um die Gegenwart geht. Liest man es wörtlich, dann scheint es auf der einen Ebene fürchterlich, als ob Jesus gewalttätig wäre. Dabei ist das Buch zutiefst gegen Gewalt. Es enthält eine wunderschöne Vision von Gott, eine wunderschöne Vision von Gottes Reich und davon, wie man das Böse überwindet. Und diese Visionen sind im Hier und Jetzt anwendbar. Es ist unser Gebet, dass wir genau das durch diese Predigtreihe lernen. Aus dem Grund nennen wir sie «Rettet die Offenbarung». Für mich wurde die Offenbarung gerettet von einem Dasein als verwirrendes und unrelevantes Buch. Sie wurde zu einem tiefgehenden Buch, weil es vor der Kristallkugel-Lesart gerettet wurde. Wir versuchen also, die Offenbarung vor der Hollywood-Lesart zu retten und sie so zu lesen, wie das eigentlich gemeint war. Auf eine Art, die uns wirklich dient, im Hier und Jetzt. Wir können unmöglich das ganze Buch in nur 5 Wochen durcharbeiten. Stattdessen nehmen wir jede Woche eines der Hauptthemen, welche das ganze Buch durchdringen, und so das Buch auslegen. Für den Rest dieser Predigt möchte ich nur die ersten 4 Verse dieses Buches lesen, denn die ersten 4 Verse sagen sehr viel darüber, welche Art Buch wir hier lesen und mit welcher Haltung wir an das Buch herangehen sollten. Ich habe wieder einmal meine Brille verloren und benutze deshalb diese doof aussehende Lesebrille, die ganz verschmiert ist. Ich bin fürchterlich, wenn es darum geht, Dinge aufzubewahren. Sie sehen doch wirklich doof aus, oder? Egal. Folgendes steht in den ersten 4 Versen. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, zu zeigen seinen Knechten, was in Kürze geschehen muss, und die er durch seinen Engel kundtun ließ seinem Knecht Johannes, der das Wort Gottes bezeugt hat und das Zeugnis Jesu Christi, alles, was er geschaut hat. Lasst uns hier kurz innehalten. Beachtet, dass alles, was Johannes sah, das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus war. Im Griechischen steht für das Wort und dazwischen Kai, welches man übersetzen kann und meiner Meinung nach übersetzen sollte, mit dem Wort sogar. Nicht und, sondern sogar. Es ist ein konjunktives Kai, was bedeutet, dass er sagt, das Wort Gottes, welches das Zeugnis von Jesus Christus ist. Alles, was Johannes sah, war also das Zeugnis von Jesus Christus. Und deshalb dreht sich dieses ganze Buch um das Zeugnis von Jesus Christus. Alles in diesem Buch handelt vom Zeugnis Jesu Christi. Das ist etwas ganz anderes, als wenn dieses Buch eine Kristallkugel über die Zukunft ist. Es geht um Jesus Christus, hier und jetzt. Lasst uns weiterlesen. Selig, wer die Worte der Weissagung vorliest, und selig, die sie hören und die bewahren, was darin geschrieben steht. Denn die Zeit ist nahe. Johannes, der Apostel, an die 7 Gemeinden in Asien. Er nennt dies eine Offenbarung Jesu Christi. Vom griechischen Wort für Offenbarung leiten wir das Wort Apokalypse ab. Und das Wort Apokalypse bedeutet im Griechischen enthüllen, etwas bekannt zu machen, zu offenbaren. Das zeigt bereits auf, wie dominierend die Kristallkugel-Denkweise ist. Das Wort Apokalypse bedeutet nicht mehr das Gleiche für uns. Die ursprüngliche Bedeutung ist Enthüllung, Offenbarung. Wir benutzen das Wort Apokalypse als Synonym für Katastrophe, das Ende der Welt. Wir sagen, das war eine Katastrophe apokalyptischen Ausmaßes. Es sieht aus wie das Ende der Welt. Aber das entspricht überhaupt nicht der ursprünglichen Bedeutung. Das zeigt, wie sehr sich unsere Sichtweise verändert hat. Dies ist nicht ein Buch über das katastrophale Ende, es ist ein Buch, welches Jesus Christus offenbart. So sagt es Johannes, das ist es, was er sah, das Zeugnis von Jesus Christus. Das identifiziert auch die Gattung dieses Buches. Ein Genre ist der Literaturtyp, mit dem man es zu tun hat, und es ist sehr wichtig zu wissen, welche Art Buch man liest, denn das beeinflusst seine Interpretation. Man interpretiert nicht alle Literaturtypen gleich. Der apokalyptische Literaturtyp war eine Gattung, die von ungefähr 200 vor Christus bis etwa 200 nach Christus existierte. In dieser Zeitperiode war sie sehr populär. Bemerkenswert und charakteristisch daran ist, dass sie dramatische, manchmal sogar surrealistische Symbole verwandte, um historische Ereignisse und geistliche Realitäten zu beschreiben. Diese Literaturgattung versuchte, durch ihre grafischen Bilder einen starken Eindruck bei den Menschen mit dem Ziel zu hinterlassen, sie zu einem bestimmten Lebensstil zu motivieren. Es war eine Art surrealistischer Poesie. Sie war sehr anschaulich. Es gab noch andere Gründe, warum man so schrieb. Eine Theorie ist, dass diese Literatur fast immer subversiv für die etablierte Macht war. Wie wir sehen werden, ist das Buch der Offenbarung auch so. Es untergräbt Rom. Manche nehmen an, dass einer der Gründe, weshalb diese Symbole verwendet wurden, darin liegt, dass das jüdisch-christliche Zielpublikum diese Symbole verstand, die Römer aber nicht. So konnten sie ihre Botschaften auf eine Art weitergeben, welche im Falle einer Konfiskation von den Behörden nicht verstanden wurden. Und man konnte sie aufgrund dieser Literatur auch nicht verfolgen. Aber auch wenn man diese Möglichkeit beiseite lässt, sind die Bilder kraftvoll veranschaulichend, mit dem Ziel, einen Treffer zu landen, zu Veränderung zu bewegen. Bernard Eller schrieb das beste mir bekannte, gut verständliche Buch über die Offenbarung. Es heißt, das am meisten enthüllende Buch der Bibel, The Most Revealing Book of the Bible, Bernard Eller. Wenn ich nur ein Buch über Offenbarung empfehlen könnte, wäre es dieses. Er vergleicht das Buch der Offenbarung mit dem berühmten Gemälde Guernica von Picasso. Guernica war eine Stadt, welche von den Nazis bombardiert wurde und 1937 völlig zerstört wurde. Hier seht ihr das Gemälde. Picasso macht eine Aussage über ein historisches Ereignis. So wie die apokalyptische Literatur ist dies ein historisches Gemälde. Es berichtet über ein historisches Ereignis, aber nicht wortwörtlich. Man missversteht den Sinn des Gemäldes total, wenn man sagt, wie heißt wohl der Typ dort auf dem Boden? Ist er mit dem anderen Mann dort drüben verwandt? Was denkt ihr, wie alt ist er wohl? Und sahen die Leute in Guernica wirklich so aus? Mensch, die lebten wohl neben einem Atomreaktor oder so etwas Ähnlichem. Denn sie wirken sehr deformiert. Oder ist das Resultat der Bombe, dass sie alle so zerstückelt sind? Oh, welch armes Pferd. Wie ist wohl sein Name? Wir begreifen den Sinn nicht, wenn wir versuchen, wortwörtliche Informationen daraus abzuleiten. Um den Sinn dieses Gemälde zu verstehen und um den Sinn apokalyptischer Literatur zu verstehen, muss man aufhören, wortwörtlich zu analysieren. Man muss es einfach auf sich wirken lassen. Man muss die Bilder zusammenwirken lassen, damit etwas im Herzen entstehen kann. Tut man das, so merkt man, dass dieses Gemälde, zumindest für viele Menschen, etwas entstehen lässt, was eine wortwörtliche Momentaufnahme nie könnte. Es fängt den Horror des Ereignisses ein, seine makabre Dimension, ja vielleicht sogar die teuflische Dimension dieses Ereignisses, den Schmerz und das Böse daran. In unseren Tagen neigen die Menschen, wie mir scheint, dazu, das Wortwörtliche sehr zu bevorzugen, mehr als alle Kulturen vor uns. Wir lieben das Wortwörtliche. Die Leute fragen, warum bist du so vage? Warum sagst du es nicht gerade heraus? Sag es doch wörtlich. Wozu musste Picasso so ausgefallen sein? Die Antwort lautet, Man kann auf nicht wörtliche Art Dinge tiefgehender sagen, als es auf wörtliche Art möglich wäre. Eine Momentaufnahme könnte eine tatsächliche Szene davon zeigen, wie die Stadt nach der Bombardierung aussah. Wenn du nach so etwas suchst, dann genügt eine Momentaufnahme. Aber eine Momentaufnahme wird das Böse des Ereignisses nicht wirklich darstellen. Picasso benutzt hier diese Art von expressionistischem Stil, um eine Dimension sichtbar zu machen, welche sich sonst unseren Augen entziehen würde. So ist es auch mit apokalyptischer Literatur. Sie ist nicht gedacht für eine wortwörtliche Analyse. Wenn man mit einer wortwörtlichen Denkweise an sie herangeht, dann wird man den Sinn nicht verstehen. Sie soll unser Herz beeinflussen und uns auf diese Weise verändern und uns motivieren, einen neuen Weg einzuschlagen. Damit das möglich wird, müssen wir zulassen, dass sie einfach zu uns spricht, mit Hilfe dieser dramatischen Bilder. Man muss sie fühlen. Deswegen sagt Johannes Folgendes: Selig, wer die Worte der Weissagung vorliest, und selig, die sie hören. Beachtet, dass Johannes annimmt, dass dieser Brief in erster Linie gehört wird. In der antiken Welt konnten die wenigsten Leute lesen. Ein Buch zu lesen bedeutete, dass es jemand vorlas. Wenn wir also dieses Buch lesen, müssen wir uns vorstellen, wie die ersten Gemeinden als Hauskirchen von etwa 20 bis 30 Personen zusammenkamen. Eine Person las den Brief laut vor, den ganzen Brief auf einmal, und die anderen hörten zu. Man kriegt einen ganz anderen Eindruck vom Buch der Offenbarung, wenn man es in einer einzigen Vorlesung hört, ohne anzuhalten, als ganzer Brief. Man kriegt einen ganz anderen Eindruck, wenn man das so hört, als wenn man Mikroanalyse betreibt, einen Vers um den anderen seziert und gleichzeitig mit einem Auge auf heutige Ereignisse schielt. Johannes beabsichtigt, dass wir das Buch gemäß der ersten Variante hören und nicht gemäß der zweiten Variante verwenden. Man kann das ein wenig mit einem Musical vergleichen oder mit einem Orchesterstück. Man hört es an, und zwar als Ganzes. Und es ist das Ganze, welches auf uns wirkt. Die Verbindung aller Einzelteile wirkt auf uns. Aber wenn man das Musikstück alle 2 Sekunden anhält, um jede einzelne Note zu analysieren, kann man die Wirkung des Ganzen nicht spüren. Dann seziert man es, anstatt es zu erleben. So ist es auch mit dem Buch der Offenbarung. Es soll erlebt werden, nicht seziert. Nun ist es so, dass wir nicht umhin kommen, immer wieder mal anzuhalten und die verwendeten Bilder zu analysieren. Denn Johannes verwendete Bilder, welche den Menschen damals geläufig waren. Sie wussten, was ihre Bedeutung war, aber wir wissen das nicht. Was damals offensichtlich war, ist für uns nicht offensichtlich. Deshalb müssen wir zwischendurch anhalten, um zu beurteilen. Doch wir analysieren diese Symbole nicht, indem wir sie mit Dingen unserer Zeit in Verbindung bringen, sondern indem wir sie mit Dingen ihrer Zeit in Verbindung bringen. Denn die Frage lautet: Wie haben Sie das damals verstanden? Wir werden sehen, dass dann die Symbole eine tiefe Bedeutung erhalten. Sie sind dann nicht länger nur Vermutungen, wenn man sie in der damaligen Zeit anstatt in der Gegenwart lokalisiert. Analysieren wir diese Symbole mit einem Auge auf der Zeitung oder auf den Nachrichten und im Versuch, einen Zusammenhang herzustellen, dann verstehen wir überhaupt nicht, was Johannes sagen möchte. Das steht im Zusammenhang mit dem letzten Punkt. Er sagt, dass er an die 7 Gemeinden in Kleinasien schreibt. Das ist das ursprüngliche Zielpublikum, an das Johannes schreibt. Dies waren Gemeinden, deren ältester Johannes gewesen war. Er denkt also an sie, während er diese Zeilen schreibt. Das sind real existierende Menschen in real existierenden Gemeinden, in real existierenden Orten. Er schreibt nicht für das 21. Jahrhundert. Er schreibt an real existierende Menschen. Es ist daher unsere Aufgabe, zu versuchen, uns in ihre Gedankenwelt hineinzuversetzen, um das Buch so zu verstehen, wie sie es verstanden haben, und die Symbole so zu beurteilen, wie sie von ihnen beurteilt wurden. Wäre die Offenbarung tatsächlich ein inspiriertes Kryptogramm, welches Menschen im 21. Jahrhundert entziffern sollten, dann hätte sie für die Menschen des ersten Jahrhunderts überhaupt nichts bedeuten können. In der Tat, wie ich vor kurzem sagte, sie hätte so ziemlich gar nichts für niemanden bedeutet, bis hin zu den letzten paar Jahren der Weltgeschichte, wenn es dann zu spät ist. Doch Johannes kommuniziert Dinge, von denen er will, dass sein Publikum sie versteht. Das gilt für alle Bücher der Bibel. Die hauptsächliche Bedeutung ist diejenige, welche ein Buch für das ursprüngliche Publikum hatte. Es verwundert mich immer wieder, wie Menschen, welche dieses Prinzip verstehen und es für alle anderen biblischen Bücher anwenden, dies plötzlich vergessen, wenn sie zum Buch der Offenbarung kommen. Sie versuchen immer herauszufinden, was es für uns im Lichte gegenwärtiger Ereignisse bedeutet. Nein, das Buch gilt auch für uns, so wie auch alle anderen Bücher der Bibel. Sie gelten für uns und sie gelten für alle Menschen zu allen Zeiten. Aber bevor wir sie richtig anwenden können, müssen wir wissen, was sie bedeuten. Man kann sie nicht anwenden, bevor man weiß, was sie bedeuten. Und um zu verstehen, was sie bedeuten, müssen wir ins erste Jahrhundert zurückkehren und uns in die Köpfe jener Menschen hineinversetzen. Wir reden also über Ereignisse, welche im ersten Jahrhundert geschahen. Deswegen sagt Johannes, vielleicht habt ihr das bemerkt, er spricht von Ereignissen, welche in Kürze geschehen müssen. Im dritten Vers sagt er, die Zeit ist nahe. Und er schließt das Buch ab und sagt, dass der Herr seinen Engel gesandt hat, um seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen muss. Im ganzen Buch liegt eine Betonung darauf, Dinge schnell zu tun. Denn die Zeit ist nahe. Nun sollten wir die Begriffe in Kürze und nahe so verstehen, wie jene Leute sie verstanden. Als sie die Worte in Kürze, nahe und handelt schnell hörten, dachten sie nicht, aha, in 2000 Jahren. Nein, sie dachten, das geschieht jetzt gleich. Hätten sie gedacht, dass das erst in 2500 Jahren geschieht, wären sie nicht motiviert gewesen, schnell zu handeln. Der Grund, weshalb sie zu schnellem Handeln motiviert sind, liegt darin, dass ihnen gesagt wurde, das geschehe jetzt gleich, schon morgen. Die Ereignisse, mit denen wir uns befassen müssen, um dieses Buch zu verstehen, sind nicht Ereignisse in unserer Zeit. Ist es Obama oder die EU oder was auch immer? Nein, wir müssen sehen, welche Ereignisse sich im ersten Jahrhundert zutrugen und sie mit diesen Symbolen in Verbindung bringen. Wenn wir das tun, stellen wir fest, wie dieses Buch eine Klarheit und Bedeutung erhält, die es sonst nicht hätte. Und dann können wir es in unserem Leben anwenden und es lässt sich auf einige sehr schöne und tiefgehende Arten anwenden. Gut, ich möchte abschließen, indem ich zwei Dinge bezüglich unserer Einstellung sage, wenn wir an dieses Buch herangehen. Ich denke, das ist sehr wichtig. Es ist einfach eine Erinnerung. Das erste ist Folgendes. In der ganzen Bibel, im Alten und Neuen Testament, wird uns immer und immer wieder gesagt, wir sollen Gott vertrauen in Bezug auf unsere Zukunft. Vertraue Gott. In der Tat ist das Wesen des Glaubens. Vertrauen. Vertrauen. Immer und immer wieder wird uns gesagt, dass es uns gut gehen wird, wenn wir Gott vertrauen. Aber wenn wir Gott nicht vertrauen und unsere Zukunft selber in die Hand nehmen, dann wird es nicht gut gehen. In der gesamten biblischen Geschichte wiederholt sich dieses Thema. Jesus sagt es so. Sorgt euch nicht so, wie sich die Heiden über den morgigen Tag sorgen. Macht euch keine Sorgen über eure Kleidung und all diese Dinge. Heiden jagen all dem Zeug nach. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das benötigt. Darum sorgt euch nicht um morgen. Ihr könnt keinen einzigen Tag zu eurem Leben hinzufügen, indem ihr euch darum sorgt. Seid vielmehr wie die Lilien auf dem Felde und die Vögel in der Luft. Sie haben eine Art Sorglosigkeit. Wir sollen ein Vertrauen in Gott haben, welches uns sorglos macht in Bezug auf solche Dinge. Wir sollen nicht besessen sein von der Zukunft, nicht versuchen, alles unter Kontrolle zu haben. Das ist einer der Gründe, warum in der Bibel Wahrsagerei zutiefst verurteilt wird. Wahrsagerei ist der Versuch von Menschen, göttliches Wissen über die Zukunft zu erhalten. Man versucht, die Zukunft vorherzusagen. In der antiken Welt war das gängige Praxis, insbesondere im antiken Griechenland. Sie befragten Orakel für alles, im Versuch, die Zukunft vorherzusagen. Sie taten das, weil sie davon einen Vorteil erwarteten. Kriegt man einen Einblick in die Sicht der Götter von der Zukunft, kann man sein Leben entsprechend anpassen. Man hat mehr Kontrolle. Wissen ist Macht. Wissen über die Zukunft zu erhalten bedeutet, Macht über die Zukunft zu erhalten, und dann kann man sein Schicksal besser kontrollieren. In der Bibel wird das zum einen verurteilt, weil man auf eine Art mit der geistlichen Welt spielt, welche Gott verbietet. Man befindet sich außerhalb seiner Parameter, und das ist immer gefährlich. Der zweite Grund ist der, dass dies ein grundlegendes Misstrauen Gott gegenüber darstellt. Wir versuchen, seine Sicht, beziehungsweise das, was wir denken, sei seine Sicht der Zukunft, zu erlangen, mit dem Ziel, mehr Kontrolle über unser eigenes Leben zu erhalten. Das ist das Gegenteil von dem, was Jesus sagte, dass wir tun sollen. Es ist das Gegenteil einer sorglosen Einstellung. Außerdem denke ich, dass das fehlgeleitet ist, denn Wahrsagerei setzt voraus, dass eine festgelegte Zukunft existiert, in der alle Fakten bereits vorhanden sind. Und das ist aus einer Reihe von Gründen eine verdrehte Sicht. Aber das ist ein anderes Thema, worauf wir ein andermal zurückkommen werden. Es geht um Folgendes. Die Leute, welche die Kristallkugelsichtweise der Offenbarung vertreten, sind aufrichtige und gottesfürchtige Leute. Gott versteht sie. Vielleicht ist das alles, was ihnen bekannt ist. Wir überlassen das also Gott. Doch es ist Tatsache, dass die gleiche Motivation dahinter steht wie bei der Wahrsagerei. Wir versuchen, das Geheimnis der Zukunft zu entschlüsseln. Wir versuchen, einen Vorteil zu erlangen. Das bevollmächtigt uns. Ich erinnere mich an damals, als ich gerade erst Christ wurde und ich davon gepackt wurde. Wir waren der Club, der die Fakten kannte. Wir wollten nicht sein wie die anderen Narren dieser Welt, welche dem Antichrist glauben und all dem Zeug. Nein, durch Kenntnis, was geschehen soll, waren wir nun fähig, einen Teil unseres Schicksals zu kontrollieren. Man fühlte sich wie etwas Besonderes. Wir sind die besonderen Leute, die das geheime Wissen besitzen. Das ist durch eine Angst vor der Zukunft motiviert und durch die Fähigkeit, sich an gewisse Dinge zu klammern. Aber Gott sagt uns, wir sollen eine genau gegenteilige Einstellung an den Tag legen. Anstatt zu versuchen, in die Kristallkugel zu starren, sollen wir Gott für alles vertrauen. Gott sagt, dass er am Schluss siegt. Darin dürfen wir ihm vertrauen und getrost weiterleben. Gott sagt, dass er aus Bösem Gutes hervorbringen kann. Darin dürfen wir ihm vertrauen und getrost weiterleben. Gott kennt die richtige Zeit, um dies alles zu einem Ende zu bringen. Darin dürfen wir ihm vertrauen. Gott kennt die beste Art und Weise, um dies zu einem Ende zu bringen. Darin dürfen wir ihm vertrauen. Gott verspricht, dass Jesus zurückkommt und sein ewiges Reich aufrichtet. Darin dürfen wir ihm vertrauen, und das sollte genügen. Zu versuchen, die Details herauszufinden, wer genau wer ist und so weiter, ist nur ein Versuch, einen Teil der Kontrolle wieder in die eigenen Hände zurückzuholen. Nein, wir sollen sein wie die Vögel und die Lilien und ganz einfach unserem Abba-Vater vertrauen und in der Gegenwart leben. Das bringt uns zu meinem zweiten Punkt. Unsere Aufgabe als Jünger Jesu besteht nicht darin, die Zukunft zu entschlüsseln. Es ist unsere Aufgabe, leidenschaftliche Jünger Jesu in der Gegenwart zu sein. Gott ist nicht ein Gott der Vergangenheit und nicht ein Gott der Zukunft. Er ist der große Ich Bin, welcher immer in der Gegenwart ist. Denn die Vergangenheit ist vorbei und die Zukunft ist noch nicht da. Die Gegenwart ist das einzig Reale. Und Gott ist der Gott der Realität. Er ist der Gott des Hier und der Gott des Jetzt. Wenn wir besessen sind von der Vergangenheit oder besessen von der Zukunft, dann verpassen wir das, was Gott im Jetzt tut. Und das ist das einzig Wichtige. Unser Fokus sollte auf dem Jetzt liegen. Gerade jetzt liebt dich Gott mit ewiger Liebe und darum solltest du das gerade jetzt annehmen. Das ist wichtig. Gerade jetzt möchte Gott uns als Jünger wachsen lassen und dazu müssen wir mit ihm zusammenarbeiten. Das ist wichtig. Gerade hier und jetzt möchte Gott uns gebrauchen, um Menschen zu beeinflussen und um sein Reich auszubreiten. Das ist wichtig. Gerade jetzt beruft dich Gott, gewisse Menschen in außerordentlichem Maße und auf außergewöhnliche Art zu lieben. Und wenn du nicht in der Gegenwart bist, dann hörst du sein Rufen nicht. Wenn du nur über die Zukunft oder die Vergangenheit nachdenkst, dann verpasst du das. Gott möchte uns gerade jetzt gebrauchen. Gerade jetzt fordert dich Gott auf, gewissen Menschen zu vergeben. Gerade jetzt gibt es Feinde, die zu lieben wir uns bemühen sollen. Gerade jetzt gibt es hungrige Menschen und Gott möchte, dass wir ihnen zu essen geben. Gerade jetzt gibt es obdachlose Menschen und Gott möchte, dass wir ihnen Unterkunft bieten. Gerade jetzt ruft uns Gott, für gewisse Menschen zu sorgen. Gerade jetzt sind wir überall von Schönheit umgeben, für die wir dankbar sein sollten. Gerade jetzt sind wir von Bösem umgeben, dem wir widerstehen sollen. Gerade jetzt gibt es so viel zu tun und du fragst dich, was Gott denkt. Da sind hungrige Menschen direkt neben den Christen, aber die sind zu beschäftigt, in die Kristallkugel zu starren, um ihre eigene Zukunft zu enträtseln. Nein, das Jetzt ist wichtig. Jetzt geschehen Dinge. Jetzt läuft das Leben. Gott ist im Jetzt und wir sollen auch im Jetzt sein. Darauf sollen wir uns konzentrieren, Freunde. Wir sind berufen, total hingegebene, leidenschaftliche, brennende, selbstaufopfernde Jünger zu sein, im Hier und im Jetzt. Und für alles andere Gott zu vertrauen. Es kommt gut heraus. Und sogar wenn du stirbst, na dann stirbst du halt. Du wusstest, dass das sowieso mal geschieht. Es sollte dich also nicht überraschen. Wir sollen sein wie die Vögel. Vögel sterben, Lilien werden zertrampelt, aber sie machen sich darüber keine Sorgen. Darum geht es. Wir brauchen uns darüber keine Sorgen zu machen. Darum ermutige ich euch, frei zu sein von der Besessenheit, welche so viele in unserer Kultur erfasst. Sie versuchen alles herauszufinden. Wer ist dies? Wer ist der Antichrist? Wer ist das Biest? Seid frei davon. Seid euch bewusst, dass nur das Hier und Jetzt wichtig ist. Wenn wir die Offenbarung richtig lesen, und das ist das Ziel dieser Predigtreihe, und sie vor dieser Kristallkugel-Einstellung retten, dann werden wir sehen, dass dieses Buch ein total starkes Werkzeug ist, welches uns hilft, als leidenschaftliche, hingegebene, der Kultur entgegengesetzte Jünger im Hier und Jetzt zu leben. Darum geht es. Gut. Bitte steht auf. Ich möchte mit einem Gebet abschließen und während ich das tue, sollen doch bitte die Gebetsteams nach vorne kommen. Wenn du heute Morgen hier bist und irgendein Gebetsanliegen hast, dann komm bitte nach vorne. Sprich mit diesen Leuten. Sie werden gerne mit dir beten. Alles, was du ihnen erzählst, bleibt total vertraulich. Darüber brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Gebet für seine Anliegen zu erhalten, tut einfach gut. Bevor wir hinausgehen, bete ich, dass Gottes Geist uns daran erinnert, in der Gegenwart zu leben und zu bemerken, was Gott in der Gegenwart tut, die Nöte um uns herum in der Gegenwart zu bemerken. Ich bete, dass wir frei bleiben können von den Verschwörungstheorien und der Besessenheit mit Fragen und stattdessen ein unglaubliches Vertrauen in Abba Vater haben dürfen, welcher uns verspricht, dass alles gut wird, wenn wir ihm ganz einfach vertrauen und mit einer sorglosen Freude leben und seine Liebe alle Zeit und überall allen Menschen zeigen. In Jesu Namen und alle Kinder Gottes sagen. Amen. Möge Gott euch segnen. Geht hinaus und liebt die Welt. Diese Predigt kann man auch auf YouTube ansehen.